Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Carolina Hart. Viel Spaß!
Ich bin Juristin, habe in Rechtsgeschichte promoviert und mache heute das, was ich gut kann und zudem auch noch liebe: Erzählen. Also known as Storytelling. Ich bin jemand, der Menschen hilft, ihre Geschichte zu finden, anzuerkennen und sie sich zu eigen zu machen. Also bevor er oder sie überhaupt dran denkt, die zu teilen. Wieso kann man nicht einfach sagen, wer bin ich und was macht mich aus? Und dieses Rabbit Hole des Personal Brandings und der Positionierung und dem ständigen Druck, das sich sichtbar machen, wo man dann am Ende gar nicht mehr weiß, wer bin ich eigentlich, was sind eigentlich meine Themen? So, und da geht es dann darum, zu entspannen, die Anspannung zu nehmen und ganz wichtig, diese ganzen Themen von, was denken die anderen, wen nehmen die mich wahr? Wie will ich wahrgenommen werden, das auszuschalten?
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Ich bin Gabriel und hoste das hier seit 2018. Freue mich sehr, dass heute in Episode 390 Carolina Hart zu Gast ist. Sie berät seit vielen, vielen Jahren Leader international und hat jetzt über dieses Thema ein Buch geschrieben, über das wir hier im Podcast sprechen, Own Your Story, wie du dich heute als Leader positionierst, jenseits von Personal Branding und Ego-Hype. Es ist ganz frisch erschienen in der letzten Woche und ich freue mich riesig, dass Caroline sich die Zeit genommen hat. Es geht um mein Leidenschaftsthema, nämlich Leadership, Kommunikation. Ich habe mich mit ihr verabredet, sie hat aus Venedig am Call teilgenommen hier und ich war oben in Rostock an der Ostsee und dann haben wir diesen Podcast aufgenommen und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung und viel Inspiration. Vorher meine Bitte, abonniert diesen Podcast. Jede Woche Freitag gibt es eine neue Folge dazu, auch manchmal noch am Dienstag, wenn es ein gutes neues Buch zum Beispiel gibt, so wie heute das neue von Caroline, das im Campus Verlag erschienen ist. Alle Links natürlich in den Shownotes, auch mehr zum Podcast und der Möglichkeit hier an Bord zu kommen als Gast, als Werbepartner. Checkt das gerne mal aus und jetzt springen wir rein in den Podcast mit Caroline Hart. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Caroline heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock, Norddeutschland.
Moin Gabriel und ciao aus Venedig.
Das hat auch noch niemand geschafft, mich aus Venedig zu grüßen. Das ist also eine Podcast-Premiere für mich. Da freue ich mich aber heute drüber.
Das wurde auch mal Zeit. Freut mich sehr.
Und du hast auch einen schönen Ausblick, den hast du mir eben schon mal gezeigt. Also ihr müsst euch das leider vorstellen, lieber Hörer und Hörerin, die Caroline sitzt da wirklich am Kanal, das kann man so sagen.
Allerdings, nicht am Canale Grande, sondern am Canale Piccolo. Aber das ist auch sehr, sehr gut für kreative Arbeit, hat mich sehr beim Nachdenken unterstützt und hält meine Gedanken und meine Kreativität immer so im Flow.
Schaffst du dann aus dem Fenster beim Arbeiten auch oder lenkt dich das dann irgendwann ab?
Nee. Nein, es beruhigt mich in der Tat. Beruhigt und inspiriert mich zugleich. Also.
Ja, Inspiration ist ja auch eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Da kommen wir heute bestimmt auch nochmal drauf. Zu Beginn wollen wir dich natürlich kennenlernen. Meine mittlere Tochter Mathilda, die spricht ja hier das Intro ein bei diesem Podcast und hat auch dich jetzt schon kurz vorgestellt. Und auch dich würde ich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Liebe Mathilda, ich helfe Menschen dabei, das mit Freude zu machen, was wir beide jetzt gerade machen, nämlich andere vorzustellen. Wer bist du und was machst du? Das mache ich beruflich.
Das ist doch super. Also im Endeffekt würde Mathilda wahrscheinlich sagen, das crazy, das sagt man ja heutzutage in dieser Jugendsprache, das ist ja crazy. Wie kann man damit Geld verdienen? Aber das werden wir uns heute anschauen, wie du das machst.
Ja. Großartig.
Kannst du dich noch erinnern, wie deine Welt aussah, als du 12 warst?
Ja, Da kann ich mich erinnern.
Erzähl mal.
Also spontan. Da habe ich das getan, was ich am liebsten getan habe, auch als ich noch jünger war als 12. Ich habe gebastelt. Ich habe Kassabilder gesammelt, die sogenannten Glanzbilder, die wir geordnet und getauscht haben. Und ich habe viele Collagen gemacht. Das war so eine Passion von mir, die sich so durchgezogen hat bis heute. So Dinge ausschneiden, neu ordnen und wieder zusammenfügen. Ich habe hier auch tatsächlich so ein Foto. Ich finde es ein bisschen schwierig manchmal, wenn so Menschen so viele so Kinderfotos von sich zu Hause hängen haben. Aber dieses hängt tatsächlich auch bei mir, weil mich das auch inspiriert. Wo wir schon von Inspiration gesprochen haben. Das ist echt so eine Leidenschaft von mir. Dekonstruieren, rekonstruieren.
Schon früh kreativ warst du, könnte man sagen. Ja. Erzähl mal, wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
Ich komme aus der fröhlichen Ecke, aus einer der fröhlichen Ecken Deutschlands, aus Neuss am Rhein. Also Karnevals.
Ich war gerade letzte Woche in Düsseldorf, das ist doch in der Nähe, ne?
Genau, das ist ganz in der Nähe.
Und gibt es denn auch traurige Ecken in Deutschland?
Das würde ich jetzt hier auf dem Podcast öffentlich nicht sagen. Ich möchte mich ja gut positionieren.
Natürlich. Und hier geht es ja um Arbeit und auch um neue Formen von Arbeit und neue Perspektiven, vor allen Dingen auch auf eine Arbeit, die hoffentlich Sinn stiftet. Kannst du dich noch erinnern, was deine erste Arbeit war? Vielleicht war es ein Schülerjob, ein Ferienjob, vielleicht war es auch...
Ja, ganz klassisch im Eisladen in Berlin. Ich habe dann in Berlin bin ich in Berlin zur Schule gegangen, habe dort studiert und auch den Großteil meines Lebens verbracht. Und da habe ich dann am Roseneck in einem Eisladen Eis verkauft. Bedient habe ich dann nicht, wollte auch mal bedienen, aber dafür war ich einfach nicht gut genug in Mathe.
Ich habe auch mal im Eisladen gearbeitet früher. Ist ja lustig. Und zwar hab ich aber das Eis nicht verkauft, sondern war in der Produktion, das ist ein alter Familienbetrieb bei uns in Warnemünde, also am alten Strom, wo die Fischkutter liegen bei uns in Rostock. Und da war ich dann hinten in der Produktion wirklich nach Familienrezepten und da sind mir natürlich auch Fehler passiert. Ich erinnere mich dann an eine Stracciatella-Schokomischung, die ich dem Verkauf präsentiert habe. Die fanden das aber nicht so lustig. Das weiß ich noch.
Also ich kenne noch jemanden, der das gar nicht lustig finden würde, nämlich alle Italiener. Das ist ja so, Italiener sind ja sehr streng, so wenn es darum geht, die italienische Lebensmittel richtig zuzubereiten und richtig zu essen und zu ordnen. Und ja, aber das verstehen die ja nicht. Der Podcast ist ja auf Deutsch, Gott sei Dank.
Hörst du italienische Podcasts auch? Gibt es?
Nein. Also hauptsächlich englische und natürlich deinen.
Selbstverständlich.
Deutsch. Und noch ein paar andere Deutsche noch.
Was wolltest du denn werden eigentlich?
Also, ich wollte viel werden und viel Unterschiedliches werden. Denn diese Story, ich habe auch oft gedacht, ob das vielleicht, ob da was falsch mit mir ist, dass ich nicht so diesen einen Wunsch hatte, so diesen sogenannten Unique Selling Point, ja, den ich wusste, da bin ich gut, das will ich machen, das will ich werden. Also ich wollte mal Politikerin werden. In meiner feministischen Zeit habe ich die Hillary Clinton sehr bewundert, das ist wirklich schon sehr lange her. Und dann wollte ich Kunstgeschichte studieren, habe das aber dann nicht gemacht, weil man ja damit nichts werden kann angeblich. Das war dann so ein Narrativ in den 90ern. Hab dann Jura studiert, weil dann kann man sich ja immer noch danach überlegen, was man eigentlich werden will. Und das hat dann auch geklappt auf vielen Umwegen. Und auf einem nicht linearen Karriereweg ist das schließlich ganz gut gelaufen bei mir. Und das ist auch Thema meines Buches und meiner Arbeit in den letzten 20 Jahren, kann man so sagen.
Genau, und über das Buch wollen wir natürlich heute auch sprechen. Das kommt nämlich jetzt in Kürze raus, zumindest zum Zeitpunkt, zu dem wir gerade sprechen, Own Your Story. Es geht natürlich auch um all das, was du gelernt hast in den letzten Jahren, darüber, wie man also eine gute Geschichte vielleicht auch erstmal zusammensteckt und erkennt, wie man sie dann erzählen will, um sie dann auch der Welt zu präsentieren. Aber lass uns noch mal schauen, wie du da hingekommen bist. Du bist jetzt auch schon lange selbstständig und berätst. Was hat dir denn geholfen, dahin zu kommen, dass du gesagt hast, jetzt bin ich auch bereit, ein Buch zu schreiben?
Sehr gute Frage, danke. Also ein enormer Leidensdruck hat mich dazu gebracht, meinen Ansatz, meinen Beratungsansatz zu entwickeln und nicht das Buch zu schreiben, weil da war der Leidensdruck Gott sei Dank vorbei, aber das habe ich dann retrospektiv geschrieben, das Buch. Also tatsächlich die beständige Frage, wer bin ich, was mache ich, was habe ich gelernt, welcher Tätigkeit gehe ich nach. Also ich habe ja, wie erwähnt, dann Jura studiert, habe auch in Rechtsgeschichte promoviert, bin dann aber nicht den klassischen juristischen Weg gegangen, also habe niemals als Anwältin gearbeitet, war also keine sogenannte Volljuristin und habe mich selbstständig gemacht mit meiner eigenen Kommunikationsberatung und hatte lange Zeit Schwierigkeiten, mich dazu selbstbewusst zu positionieren, eben weil es nach meinen Narrativen damals, wir sprechen hier über 2010, alles nicht glatt war. Also das war schwierig für mich und ich hatte trotz meiner sehr guten Ausbildung und auch meiner Erfahrungen, die ich dann gesammelt hatte, während ich da in dem Bereich gearbeitet habe, Kommunikation, Diversity, Corporate Social Responsibility. Ich habe auch in einer super hippen Law Firm in einer Kommunikationsabteilung gearbeitet und später dann auch geleitet. Das war alles de facto super, aber ich habe selber erst spät auf die Reihe gekriegt, was ich da eigentlich mache. Und darum geht's in dem Buch. Das ist auch das, so habe ich das Buch geframed und jetzt viele persönliche Geschichten. Also ich habe ganz also auch während des Schreibens meines Buches habe ich dann den Titel gefunden, der es dann tatsächlich genailed hat, was ich mache, nämlich dass ich eine Story Advocate bin. Mhm. Ich habe das auch im Englischen so belassen, weil es treffender ist. Habe ja nie als Anwältin gearbeitet, bin keine Rechtsanwältin, aber ich bin jemand, der Menschen hilft, sich ihre Geschichte zu finden, anzuerkennen und sie sich zu eigen zu machen. Also bevor er oder sie überhaupt dran denkt, die zu teilen.
Ja.
Darum geht's bei mir. Also das ist so ein introspektiver Prozess.
Was hat denn den Ausschlag gegeben, dann dieses Buch zu schreiben? Wann hattest du zum ersten Mal daran gedacht?
Also ich habe da mit dem Gedanken, habe ich mich schon länger rumgetragen, weil das ja irgendwie so während der Pandemie habe ich diesen Ansatz, diesen konkreten Own Your Story Ansatz habe ich während der Pandemie entwickelt, habe dann mein System dann so hingeschrieben und damit auch auf Social Media mich positioniert und dann kam schon mal so eine Anregung von einem Kunden oder von Freunden so, ach, da könntest du ja auch mal ein Buch drüber schreiben. Das war aber alles so, ja, noch nicht ausgegoren und dann habe ich überlegt, da könnte ich ja mal selbst Self-Publishing auf Amazon das machen oder cooler wäre natürlich ein Verlag, aber den Auslöser hat eine ganz fantastische Expertin im Executive Placement, mit der ich zusammengearbeitet habe, die Stephanie Schorp, gegeben, die mich nämlich über ein Jahr lang bekräftigt hat und wie immer wieder gesagt hat, Caro, die Welt braucht dieses Buch. Und die hat mich dann schließlich auch zum Campus Verlag empfohlen und der Campus Verlag hat sehr schnell Ja gesagt und das war jetzt auch flott, wie das auf den Markt kam. Ja, also alleine hätte ich das nicht geschafft.
Wie sah der Prozess des Schreibens aus? Ist es so aus dir herausgeflossen? Ich meine, du hast unheimlich viele Projekte ja schon erlebt, ne?
Genau, ich habe so mehr oder weniger so das, was so seit 10 Jahren sich in meinem Kopf angesammelt hat und auch in vielen Beratungsmandaten, das durfte ich endlich mal erzählen, was natürlich schwierig war das dann zu sortieren und auf 220 Seiten zu reduzieren. Ich hätte am liebsten natürlich 500 Seiten geschrieben, aber das will ja kein Mensch lesen. Ich auch nicht dann.
Ich habe dich ja auf LinkedIn entdeckt und habe dich kontaktiert und du weißt ja, auf LinkedIn sind viele Personal Branding Experten. Manchmal sind es auch nur selbsternannte Experten unterwegs oder LinkedIn Branding und diese ganzen Buzzwords. Du hast ja nun einen anderen Ansatz und bist ja jetzt nicht die tausendste Personal Branding Verfechterin, sondern Und das würde mich mal interessieren, wie du es eben auch beschreiben würdest. Du schaust da ganz anders auch auf die eigene Story, die man ja, wie du sagst, auch erstmal finden muss. Und Personal Branding hat ja oft mit ich inszeniere mich zu tun.
Genau, also ich habe das ganz klar abgegrenzt, auch in dem Buch. Das Buch ist ja, die Zielgruppe des Buches sind ja Leader, also ich nenne sie bewusst nicht Führungskräfte, sondern Leader und solche, die Leader werden möchten. Und ich habe das abgegrenzt, ganz, also diversen, ist irrsinnig komplex, das Thema. Also das habe ich im Buch Gott sei Dank so gut sortiert. Das kann man jetzt auch nicht in der halben Stunde, die wir noch haben, so, glaube ich, befriedigend besprechen. Aber wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, ist, also dieses Personal Branding ist, wie du schon gesagt hast, hat mit Inszenierung zu tun. Und Own Your Story ist ein Inszenierungstool, so nenne ich das. Own Your Story ist ein Führungstool. Also damit helfe ich Leadern, dass sie selbstbestimmt führen können, im Unterschied zu dieser Branding-Geschichte, dass ja viel mit Kuratierung zu tun hat und damit eine Persona zu konstruieren, einen unique selling point zu finden und den dann immer wieder zu kommunizieren. Und das hat viel damit zu tun, mit der Idee der Sichtbarkeit, die ja richtig ist, weil es stimmt ja, dass nur stattfindet, wer sichtbar ist. Ich konzentriere mich aber auf die Frage, wie wir sichtbar werden und vor der Frage, wie wir sichtbar werden, müssen wir unsere eigene Geschichte kennen. So, also für mich ist die eigene Leadership Story das einzige Positionierungstool, was du brauchst. Also da bin ich ganz radikal.
Genau, und im Personal Branding geht es ja oft darum, man sucht ein Thema, das irgendwie gerade vielleicht sogar angesagt ist, und dann setzt man sich da drauf, man versucht es zu besetzen und dann ist man der Experte für Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn das irgendwann nicht mehr so klappt, so war das bei New Work ja auch, dann macht man halt was anderes. Das haben wir schon oft erlebt. Und man reitet so ein bisschen die Welle mit, ne? Und du sagst, eigentlich sollten wir nicht reagieren auf das, was da draußen so stattfindet, sondern wir sollten erstmal in uns reinhören.
Genau, weil wir uns ja beim Personal Branding, ist ja logischerweise der Algorithmus diktiert ja die Sichtbarkeit. Also sonst wäre es ja keine Marke. Also man kann nur als Marke erfolgreich sein, wenn man sich auch dem Markt hingibt und vom Markt definieren lässt.
Aber der ist eben volatil und dann ist man ja eigentlich nie fertig, wenn man sich danach ausrichten würde. Deswegen finde ich es eine gute Idee, erstmal in sich reinzuschauen. Alleine ist das aber schwer, ne? Wenn man sich überlegt, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her? Da kann man schnell viel Zeit verlieren. Wie sieht denn deine Arbeit auch aus? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen auch mit reinnehmen. Wie arbeitest du mit Leadern, um eben diese Story auch erstmal so ein bisschen zu finden und vorzubereiten, vielleicht, bis man sie dann erzählen kann?
Also ich höre erstmal sehr viel zu. Alle, die zu mir kommen, wir haben nie das Problem, dass wir keine Themen haben. Das ist immer sehr schön, dann so viel zuzuhören. Im ersten Termin. Und ich merke dann sehr schnell, weil ich so eine Fähigkeit habe, so Muster zu erkennen, merke ich, wo es hinläuft, und ich könnte dann im Prinzip schon das Manifesto runterschreiben. Das Manifesto ist das Tool, was es bei mir gibt, am Ende des Prozesses, in dem steht, wer bin ich, was sind meine Leadership-Werte, wo will ich hin und was ist meine Story, so ganz kurz und auf den Punkt gebracht. So, dann geht es sehr oft sehr intensiv darum, was denn das Problem ist, wie Mathilda das wahrscheinlich formuliert hat. Damit kann man Geld verdienen. Wieso kann man nicht einfach sagen, wer bin ich und was macht mich aus? Das ist die sogenannte Komfortzone, beziehungsweise ich bin dazu übergegangen, weil das ja mit der Komfortzone auch sehr abgenudelt ist, der Begriff. Ich habe das ja weiter noch als Rabbit Hole definiert. Also dieses Rabbit Hole des Personal Brandings und der Positionierung und dem ständigen Druck, das ist sichtbar machen, wo man am Ende gar nicht mehr weiß, wer bin ich eigentlich, was sind eigentlich meine Themen? So, und da geht's dann darum, da zu entspannen, die Anspannung zu nehmen und ganz wichtig, diese ganzen Themen von was denken die anderen, wen nehmen die mich wahr, wie will ich wahrgenommen werden, das auszuschalten. Also das ist Conditio sine qua non. Das habe ich noch aus meinem Jurastudium mitgenommen, Jura-Ausbildung mitgenommen. Also ohne das geht's nicht. Wer mit mir arbeitet, muss in der Lage sein, das abzustellen, weil sonst kommen wir nicht zum Ergebnis. Also das Manifesto ist dann ein Konstrukt, in dem eben die Dritten oder eben der Markt und die anderen ausgeblendet werden. Und wenn das dann sitzt, dann kann man wieder anfangen, über die anderen nachzudenken. Aber das ist so wie im Flugzeug mit den Sauerstoffmasken so. Erst selber die Maske aufsetzen, dann an die anderen denken. Also insofern ist das auch kein Ego-Trip, sondern wer gut führen will, muss einfach in der Lage sein, sich selbst erstmal auf die Reihe zu kriegen und zu sortieren und kann sich dann auch in der Kommunikation natürlich und in der Positionierung darum kümmern, wie nehmen mich die anderen wahr. Aber das ist Schritt 2. Mhm.
Und was sind dann so die Probleme, die dir begegnen, wenn du mit Leadern arbeitest, die dann ja hoffentlich auch das Buch in die Hand nehmen? Also wer dich nicht kennt, da ist es, glaube ich, ein guter Einstieg, um dich kennenzulernen. Aber was sind so die Hürden? Was bremst?
Das sind natürlich komplexe Hürden, weil die Menschen ja auch so komplex sind. Ich habe es in meinem Buch auf 3 Archetypen, habe ich sie genannt, reduziert. Den Imposter, den Overthinker und den Influencer. Und die Hürden sind, also das, was ich eben gerade schon beschrieben habe, ist immer Unmöglichkeit zu beeinflussen zu können, wie die anderen mich wahrnehmen. Also dass dieser Struggle, also den Zahn ziehe ich dann immer zuerst. Also natürlich sind alles intelligente Menschen, mit denen ich arbeite, die wissen das im Prinzip selber, aber die meisten sind eben bei diesem Positionierungsthema erschöpft. So. Und die viele, also es haben nicht alle dieses Erschöpfungsproblem, viele haben einfach auch nur so eine Sortierungsaufgabe. Das sind dann Menschen, die so, wie man so schön sagt oder so unschön auch sagt, viele Hüte aufhaben und nicht so richtig wissen, was ist denn jetzt mein unique selling point? Und dann kommen wir auch dazu, am Anfang beschließen wir dann, dass den muss es gar nicht geben, weil vielleicht gibt es ja viele sogenannte Selling Points.
Du hast dann ein Framework aufgebaut, hast du schon gesagt, was man eben mit dem ihr auch arbeitet, das Manifesto. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal mit reinnehmen. Wie sieht es aus? Im Buch wird es dann ja auch nochmal beschrieben.
Ja, also das Manifesto, das hilft dabei, eben Situationen wie unsere, diese Eingangs, die Vorstellung eben zu bewältigen. Also das ist so eine Art Spickzettel dann. Also das Manifesto ist erstmal so etwas, also eine Seite für dich selbst, dass man immer so schauen kann, wenn man sich nicht so sicher ist über die Positionierung und sozusagen, wenn du beispielsweise für ein TED-Talk eine gute Grundlage, also wie so ein Framework für die Leadership-Story. Und das sollte nach Möglichkeit auch nicht mehr verändert werden. Also ja, das ist so ein Grundstock, ja, so ein das Herzstück der Geschichte. So, und das ist schön, das ist völlig unorthodox, was die Form angeht. Das kann jeder so machen, wie er oder sie will. Und also ich habe mein Buch auch so angefangen, dass ich zeige, was so das Ergebnis oder ja, was bei so einem Manifesto dann rauskommt. Ich habe das am Anfang meines Buches verwendet. Ich kann ja mal ein Stück draus vorlesen. Also my story. Ich bin Juristin, habe in Rechtsgeschichte promoviert und mache heute das, was ich gut kann und zudem auch noch liebe, erzählen, also known as Storytelling. Ich erkenne Muster, forme daraus Kernbotschaften und bringe komplexe Sachverhalte in eine einfache Sprache. Ich liebe es zu dekonstruieren und zu rekonstruieren. Es fällt mir leicht, die Seele einer Geschichte zu erkennen, den Aha-Moment, der andere Menschen erreicht. I'm a catcher of the momentum. Seit der Pandemie helfe ich Menschen, die sich authentisch positionieren wollen. Sie vertrauen mir ihre persönlichen Karrierengeschichten an, on stage und behind the scenes, mit all den Ups und Downs, den Learnings, den Fuck-Ups, den Erfolgen. Sie hadern damit, was davon sie sichtbar machen sollen und wollen und was nicht. Sie sind unsicher und erschöpft. Ich begleite sie mit Own Your Story auf ihrem Weg in die Sichtbarkeit. Darin habe ich mein Warum gefunden. Mein Wo habe ich auch gefunden, in Venedig. das meine Seele berührt wie keine andere in der schönsten Stadt der Welt. Hier habe ich dieses Buch geschrieben, inmitten von Menschen, die aussehen wie Amal Clooney, wenn sie mit dem Wassertaxi zum Coop fährt oder die in Harrys Bar an ihrem Bellini nippen und gut reden haben. Ja, ich habe gut reden, denn ich habe mir meine Geschichte zu eigen gemacht. Das war nicht immer so. Diese Kurzversion meiner Geschichte habe ich meinem Own Your Story Manifesto entnommen. Hier im Buch zu finden auf Seite 192. Die Langversion meiner Geschichte mit Blut, Schweiß und Tränen, den schmerzhaften und peinlichen Momenten und Episoden habe ich auf mehrere Kapitel in diesem Buch verteilt, anstatt alles stringent von Anfang bis Ende zu erzählen. Ich möchte ja auch nicht, dass du die Augen verdrehst und seufzend denkst, und dann hat sie ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Lebensgeschichten sind einfach zu lang. Wir erzählen sie also niemals von Anfang bis Ende, es sei denn, wir heißen Simone de Beauvoir. Und die besonders bescheuerten Glaubenssätze und verquasten Schleifen und Metaebenen, die viel mit dem Schein, aber nichts mit meinem beruflichen Sein zu tun hatten, die stehen nirgends mehr, weil ich sie im Papierkorb entsorgt habe und auch nicht mehr hervorholen will und werde. Meinen Kundinnen und Kunden und meinen Leserinnen und Lesern soll es besser gehen. Du sollst die Hilfe bekommen, die ich gern gehabt hätte. Du sollst auch gut reden haben.
Ich habe gerade dabei gedacht, als du das vorgelesen hast, also die Story, die Persönlichkeit, sich dessen bewusst zu werden, wie sehr hat das eigentlich auch mit der Haltung zu tun, die man als Mensch einnimmt? Und wie sieht dieses Spannungsfeld dann auch zum Unternehmen aus? Sind das auch Themen, mit denen, auf die ihr bestimmt immer mal kommt? Es wird ja auch in der Debatte diskutiert, also wo positioniert man sich jetzt mit einer eigenen Meinung, wo hält man sich zurück? Also diese Perspektiven auf das Aktuelle.
Absolut. Also das hilft auch ungemein. Das kann ungemein helfen. Es gibt auch oft, ich werde auch oft gefragt, wie du gerade sagtest, wie muss ich mich positionieren? Ich habe jetzt hier eine Führungsposition und dann kommen da so Aufforderungen. Ich müsste mich jetzt politisch hier und dort äußern und irgendwie würde ich es ja auch gern machen, aber dann habe ich Angst, dass es dann einen Shitstorm gibt und habe ich jetzt eine Verantwortung, das zu tun und nicht zu tun? Und dann kann ich das natürlich. Ich kann das für niemanden entscheiden und für ihn oder sie beantworten. Aber wenn jemand dann mit mir das Manifesto erarbeitet hat, dann ergeben sich die Antworten in solchen schwierigen Situationen in der Regel genau daraus, weil in dem Manifesto eben, wie du sagst, die Haltung auch definiert wird, die eigenen Werte. Und dann wird schon sehr klar, wenn man sich daran erinnert, wozu will ich mich äußern? Also muss sowieso nicht. Wozu will ich mich äußern? Weil es eben meiner Leadership, meiner Positionierung als Leader dient. Hm. Und das ist wirklich sehr hilfreich, weil es ja heute wirklich wahnsinnig schwierig ist, da Entscheidungen zu treffen. Ja, also da bin ich auch immer sehr empathisch und höre da mal sehr viel zu und habe dann auch im Buch so eine kleine Tabelle, hast du vielleicht gesehen, so einen Leitfaden, wozu sich wer positionieren sollte und vielleicht dann doch besser nicht. Mhm. Hängt sehr viel mit der Expertise zusammen.
Ja, früher hat man als Geschäftsführer oder Vorstand eine Mail an alle Mitarbeitenden geschrieben. Heute findet interne Kommunikation ja auch auf LinkedIn statt. Das heißt, die Leute lesen mit. Das, wozu sich der CEO dort äußert, das wird natürlich auch sofort innen aufgenommen. Und das würde mich eben auch nochmal interessieren, wie wichtig ist es, diese beiden Dimensionen nach außen und nach innen mitzudenken? Wo überschneidet es sich und wo gibt es Besonderheiten?
Ja, das ist ja eine brillante Frage. Ja klar, da habe ich noch nie so nachgedacht, aber da hast du da total recht. Ja.
Die Frage ist, inwieweit man da auch drauf achten muss als CEO in dem eigenen Storytelling, was man nur nach innen sagt und was man eben auch bewusst nach außen sagt, denn die Story sollte ja kohärent in beide Richtungen sein.
Total spannend, die Frage. Das ist wirklich, wirklich komplex, also wichtig. Wichtig ist es, und das ist ja auch banal, so eine gute Kommunikation ist dann immer gut, Kommunikation ist dann immer gut, wenn sie kohärent ist, nämlich wenn das, was nach außen kommuniziert ist, auch innen gelebt wird und umgekehrt, also walk the talk, ne, hat man das genannt. Mhm. Und ja, natürlich gibt es da Grenzen, also nicht alles, was intern kommuniziert wird, ist auch für außen gedacht, ne? Aber auch da ist es schön, wenn dann in solchen kann man ja fast schon sagen, dass das eine Krisenkommunikationssituation ist. Wenn man überhaupt darüber nachdenkt, kann das jetzt auch so nach außen kommuniziert werden? Oder ja, ist echt ein interessantes Thema. Also darüber könntest du mal eine ganze Podcast-Folge machen.
Können wir ja nochmal weiter drüber nachdenken.
Wirklich spannend. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass dann die Führungskraft da sich nicht wuschig machen lässt von der Kommunikationsabteilung, die dann eine Meinung hat. Und Kollegen, die da vielleicht keine Zeit für haben und dass da irgendein Quark dann da nach außen dringt, ne, den man dann schlecht wieder mit einer anderen weiteren Krisenkommunikation bewältigen muss. Also Kohärenz ist total wichtig, natürlich. Und dann aber auch gleichzeitig Entspannung. Also mit der richtigen Kommunikationsstrategie fährt da auch jeder gut. Also immer gut, so eine Strategie zu haben und genau zu wissen, zu welchen Themen äußere ich mich.
Und worauf zahlt das jetzt ein, ne, wenn ich das jetzt sage? Also was ist eigentlich auch mein Ziel? Wo will ich eigentlich damit hin?
Genau.
Ne? Ist ja auch so eine wichtige Frage.
Passt es in die Gesamtstrategie des Unternehmens? Also ja.
Oft erleben wir ja so eine große Show, also sowohl in der Kommunikation nach außen, wir sind super als Unternehmen, wir haben tolle Ergebnisse, wir sind jetzt agil oder wir sind jetzt mit KI unterwegs, ne, was auch immer gerade wichtig ist. Und nach innen erzählt man natürlich auch gerne Richtung Mitarbeitende, wir haben alles im Griff und wir wissen, wo wir hinwollen. Das ist aber natürlich oft lange nicht so. Und daher frage ich mich auch, erlebst du eigentlich, dass noch mehr Führungskräfte oder du nennst sie Leader authentischer werden?
Die wollen authentischer sein.
Die wollen.
Also die würden sehr gerne. Und sind aber irgendwie, viele sind auch echt verkrampft, also verständlicherweise. Also mein Buch ist ja auch so ein Self-Help-Buch auch für Leader. Ich nenne sie bewusst Leader und nicht Führungskräfte, weil es ist ja nicht nur, Führungskräfte hat immer so den, da hat es den Anschein, als ob es nur Menschen im Corporate geht, und ich spreche ja alle an, die eben Entscheidungsträger sind und gerne
Verantwortung übernehmen.
Ja, so etwas verändern möchten auch, genau, arbeiten und einen neuen Manager-Bild entsprechen wollen. Und deswegen, finde ich, der englische Begriff Leader ist da einfach, Leadership ist einfach so treffender, weil man, denke ich, mehr weiß, was gemeint ist damit. Aber nochmal zur Frage zurück, die wollen gern authentisch sein. Und dieser Begriff der Authentizität ist ja auch so fürchterlich durchgenudelt worden und so verzerrt worden auch. Also der wird ja auch im Personal Branding stark abgenutzt, weil es darum geht, sich so zu positionieren, dass andere uns als authentisch wahrnehmen. Das fand ich immer schon schwierig. Also habe ich auch selbst mal versucht, so am Anfang meiner beruflichen Karriere, mich authentisch in Videos zu geben. Und also ich finde das schon so eine Krampfveranstaltung.
Ich glaube, es kann auch ein Missverständnis sein, dass man irgendwie dann denkt, man muss jetzt alles preisgeben, was privat oder persönlich ist. Aber authentisch würde für mich ja eigentlich nur bedeuten, dass das, was ich sage und das, was ich tue, auch kohärent ist. Das ist also, dass man mir glaubt.
Genau, also ich habe das ist ja wirklich ein breites Feld. Kommt man schon in die Existenzphilosophie rein. Authentizität ist für mich, hab da viel drüber nachgedacht und fand das auch sehr, sehr schwierig, streckenweise. Also ich habe es so gelöst, dass ob etwas authentisch ist oder nicht, kann ich entscheiden und wissen. So, das ist das ist total wichtig, dass das erstmal steht. So, und so verstehe ich Authentizität. Und dann genauso ist auch die Frage, ist das jetzt Ego-Hype? Das entscheide ich, ob das ein Ego-Hype ist oder ob es authentisch ist. Das kann mir kein anderer sagen. Also im Idealfall kann ich das selbst entscheiden.
Ich möchte auch nochmal auf den Titel deines Buches kommen, Own Your Story. Kennst du die Serie Mad Men? Das ist eine meiner Lieblingsserien. Da geht es ja um diese Werbeagentur in den 50ern in New York. Klar, durchgebinged,
aber nicht nur einmal, ja klar.
Das freut mich, ja. Und da gibt's ja diesen Creative Director Don Draper, ne? Du kennst den dann ja.
Ja, natürlich.
Und der hat ja so viele kluge Sprüche, die auch immer wieder zitiert wurden. Und an einer Stelle sagt er, if you don't like what's being said, change the conversation.
Yes.
Das heißt, du kontrollierst, worüber geredet wird. Und bei Own Your Story geht's ja auch darum, ne? Du setzt die Story, du gibst sie gewissermaßen vor und du wartest nicht darauf, dass irgendwer irgendwas sagt und dann können wir bitte diese Google-Ergebnisse löschen lassen, beziehungsweise diese ChatGPT-Ergebnisse ist es heute wahrscheinlich. Das heißt, wir kontrollieren gewissermaßen das, was über uns gesagt werden soll. Was heißt, kontrollieren kann man es vielleicht nicht immer, aber ownen, geht doch nochmal ein bisschen auf dieses ownen ein.
Großartige Referenz. Also die hätte ich, die, wenn ich das Buch jetzt noch schreiben würde, dann hätte ich die noch mit reingenommen. Das trifft es wirklich sehr gut. Ja, ja. Und das ist eben gerade, also wenn man das im Kontext mit Don Draper jetzt nimmt, denkt man natürlich auch wie arrogant, ne? Also der ist jetzt auch nicht der Sympathieträger, aber im größeren Kontext natürlich genial und weil er ist ja auch erfolgreich gewesen, dem, was er beruflich gemacht hat, ne? Also die Filmfigur. Ja, es geht darum, die eigenen Narrative, also wie ich das, wie ich schon erzählt habe, die überhaupt zu erkennen als eigene, die davon zu trennen von den nicht eigenen. Also da geht's um Glaubenssätze, die man selbst so innehat und dann das, was so andere über einen erzählen, über den eigenen Lebensweg oder über die eigene Expertise oder über das, was man jetzt angeblich zu sagen hätte oder nicht. Also das überhaupt mal zu sortieren. Was ist meins?
Das ist ja schon mal schwer.
Genau.
Das ist schon mal sehr schwer.
Und dann, wenn man das dann aber klar hat, dann wird es auch leichter, dann das Notfall, sage ich mal so, das dann zu in der Lage zu sein, das zu reframen, also zurechtzurücken. Also das wäre wahrscheinlich das, wie man das sagen könnte, change the conversation, ja.
Mhm.
Und da habe ich ja auch sehr viele Beispiele in meinem Buch von Menschen, die das super auf die Reihe gekriegt haben. Also ein Beispiel ist ja dieser Podcast von Monika Lewinsky, der auch Reframing heißt. Also die hat ja auch ihre eigene Geschichte top selbstbestimmt in die Hand genommen. Also nach vielen Jahren harter Arbeit ist sie aber zum sehr guten Ergebnis gekommen.
Für Ownen hätte es jetzt auch kein deutsches Wort gegeben, schätze ich.
Also ich habe es versucht. Ich spreche ja auch davon, dass ich Menschen helfe, sich ihre Geschichte zu eigen zu machen. Aber so macht dir deine Geschichte zu eigen, klingt so ein bisschen sperrig. Insofern
würde man so nie sagen, ne? Klingt so ein bisschen ungewöhnlich.
Klingt auch so ein bisschen pastoral. Ja, und Own Your Story ist ja tatsächlich, hat ja so ein, ist schon eine starke New Work-Konnotation. Also ich bin auch nach wie vor eine große Anhängerin und große Verfechterin von New Work. Ich habe gerade gestern, glaube ich, gelesen, im T3N war das, New Work is dead. Ich dachte so, ja, schauen wir mal.
Ich glaube ja, das Buzzword ist dead. Also das wäre auch nicht schlimm, wenn wir uns mal von diesen Buzzwords lösen und mal wirklich zurückkehren gewissermaßen zu der Frage, wie wollen wir eigentlich arbeiten, was wollen wir eigentlich tun? Das sind ja am Ende gute Fragen, die wir uns stellen, um zu einer besseren Arbeitswelt zu kommen. Das ist ja auch die Motivation hinter diesem Podcast.
Absolut, so werden die das wahrscheinlich auch gemeint haben, muss ich mal lesen, den Artikel.
Ja gut, die haben natürlich nochmal diese große Frage gestellt, wo sind wir eigentlich? Die ist ja auch gut, dass wir uns die immer mal wieder stellen, wo sind wir eigentlich, so wie du dir die stellst, wenn du mit deinen Liedern arbeitest, da guck mal auch erstmal, wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade, wo kommen wir her und wo sind wir gerade? Hast du auch manchmal Lieder, die eine Idee von ihrer Story haben und du hast dann so den Eindruck, ich glaube, dass andere Leute das anders sagen würden? Also manchmal hat man ja eine eigene Wahrnehmung und dann gibt es nochmal eine Fremdwahrnehmung. Also das ist ja gar nicht immer so leicht. Gerade wenn Leute auch sehr lange in Führungspositionen sind, dann kommt manchmal auch sowas wie Macht dazu. Also dann wird die eigene Story ja schon aus der eigenen Brille irgendwie erzählt. Aber also ist das wichtig, dass es dann auch übereinstimmt mit der Wahrnehmung der anderen? Das wäre natürlich schon gut, ne, wenn es dann am Ende eine Story ist, auf die sich alle einigen können.
Nö, so arbeite ich ja nicht. Also ich, das ist tatsächlich dann eine Sache, also da bin ich total konsequent. Mir ist das egal wie andere, dann, also wenn ich mit jemandem arbeite, dann kümmern wir uns darum nicht. Mhm. Irrelevant. Also das entscheidet wirklich nur der Mensch selbst. Was ist meine Geschichte? Wie will ich mich positionieren? Und ob da irgendwie das jetzt schon total erfolgreich ist, die Positionierung mit so einem Fremdnarrativ, was aber irgendwie sich nicht gut anfühlt, weil sonst würden die Menschen ja nicht kommen, sonst wäre alles gut. Dann ist das eben so, dann kann man sich eben um ein Reframing bemühen. Das ist natürlich ein Prozess, ja, aber das ist auch eine Möglichkeit, ja. Mhm. Was ganz schwierig ist, also manche sagen auch, ich möchte am liebsten alles ausschalten und von allen Kanälen, also es geht ja nicht nur um Social Media, es geht ja, also wir haben ja auch noch fernab von Social Media Möglichkeiten, wo wir uns positionieren, wo eben keiner mitfilmt oder so, sondern ja im Unternehmen, bei Präsentationen, Gesprächen, aber also sich so unsichtbar machen, gar nichts mehr sagen, das geht leider nicht. Da hat man ja auch eine Verantwortung. Als Führungskraft. Ne? Aber ich bin dann eine große Unterstützerin und ich lebe das auch. Also ich glaube da dran und ich lebe das auch. Also da bin ich wirklich eine Freiheitskämpferin. Ich habe ja auch in meinem Buch dann also es ist ein Selbsthilfebuch, ein Ratgeber, Führungskräfte-Ratgeber. Ich habe dann aber beim Schreiben auch gemerkt, dass das für mich noch eine Metaebene hat und auch eine starke politische Komponente. Ich habe mich viel mit Diversity beschäftigt in meiner Arbeit. Und mir ist dann aufgefallen, also ich habe mich schon immer geärgert über, weil ich so ein starkes Gerechtigkeitsempfinden habe, über so Labels, die zu krass waren. Also das ist krasse Labelung, dient zwar auch Transformationsprozessen. Also ich spreche hier von diesem großen Hype, die toxische Leader als Narzissten zu entlarven. Und also das war ja mal wirklich lange Zeit Trendthema auch auf LinkedIn. Und natürlich ist das gut, weil wer will schon von einem Narzissten geführt werden, aber irgendwann habe ich mir auch gedacht, so, ja, ganz schön viele selbsternannte Psychologen jetzt unterwegs und ist ja vielleicht auch nicht so schön, wenn man selbst dann in der Situation ist und da so wild gelabelt wird, ne? So, und das hatte ich immer so, hab gedacht, so, irgendwas passt mir da nicht. Und auch im Gegensatz dann dieses Rockstar-Gehype, ja, da gibt's auch Leute, die sagen, ich mag das eigentlich gar nicht so, dieses inhaltsleere Rockstar und doch, irgendwie nervt mich das. Ja, und so habe ich das dann auch formuliert, dass ich es wichtig finde, dass Diversity eben auch im Leadership ernst genommen werden muss, weil sonst können die Leute ja nicht ordentlich arbeiten, wenn sie da permanent irgendwie sich damit so Labels beschäftigen müssen, also sollen sich selbst labeln, selbstbewusst. Dann gucken, wie es funktioniert.
Welche Resonanz erhoffst du dir von deinem Buch? Was möchtest du gerne erreichen?
Also ich möchte, dass viele mein Buch kaufen und es lesen und mir Feedback geben, weil ich gerne solche Gespräche führe, wie ich das jetzt mit dir führe, weil das ja für mich sehr, also es ist ein großes Glück, darüber reden zu können, über das, was ich halt so viel auch mit mir selbst ausgemacht habe in fast 10 Jahren intensiv über dieses Thema und viel so gekreist bin um diese Thematik. Also ich möchte mehr Gespräche, mehr Wissenstransfer, ich möchte auch mehr lernen und mich noch weiterentwickeln und vielleicht noch ein weiteres Buch schreiben. Also,
hast ja, noch eins also in dir drin, ne?
ja. Definitiv. Also ich bin wirklich ich bin ein positiver Mensch und ich habe das schon alles auf dem Schirm, was dann nicht gut läuft und was dead ist an New Work und ich sag ja dann auch Personal Branding ist dead, aber wichtiger ist mir doch dann immer zu sagen, was ist denn alive und wie kommen wir hier weiter und wie können Menschen zufriedener werden in dem, was sie tun.
So. Du bist in Venedig und mich interessiert natürlich auch, wie deine Welt jetzt dort funktioniert und was das mit deinem Buch zu tun hat und mit deiner Arbeit und was du auch so aus den Gesprächen dort vielleicht mitnimmst. Oder ist es vielleicht eher so, dass du einfach von dort aus arbeitest und ganz nach Deutschland schaust?
Das hast du ziemlich gut so formuliert. Also Venedig ist für mich, also kann man schon fast als ja, also Glücksexil bezeichnen, indem ich meine kreative Seite ausleben, meine mediterrane Seite ausleben kann. Und das, also Venedig ist ja auch nicht ganz Italien, das ist ja einfach ein ganz besonderer Ort, der viele Menschen beseelt. Und also nicht alles, es hat nicht jeder, also nicht jedes Peggy Guggenheim. Oder Diana von Fürstenberg, die ich auch in meinem Buch erwähne, als wichtiges Role Model für ihre Leadership Story owned, die wohnt jetzt hier auch Teilzeit. Und es geht einfach vielen Menschen so, dass die hier zu sich selbst finden, besser zu ihren Themen finden und diesen Spiegel, also hier spiegelt sich ja so unsere ganze Welt. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen schräg, aber diese ganzen Themen, die wir hier natürlich auch haben, Overtourism auf der einen Seite und dann aber diese Orte, diese hidden Gems, die dann wiederum keiner kennt, wo du dich halt komplett zurückziehen kannst und wie auf dem Dorf lebst, das ist halt das sind so tolle Gegensätze, die man hier so leben kann. Das ist auch so eine Aufbruchsstimmung und Stimmung von wir wollen was Besseres schaffen und also hochpolitisch und dann doch wieder spätestens zur Aperitivzeit wieder so ganz wunderbar unpolitisch und mediterran und Dolce Vita, ja, das ist schon toll. Also das ist der Ort für meine Kreativität hier, um die zu leben und so sein. Hier kann ich mehr so sein, wie ich bin.
Das klingt doch super. Also ja. Ist gewissermaßen ein Kraftort.
Ja.
So ein Wort, was ich auch mal gelernt habe. Ja. Wo man relaxen kann, aber auch produktiv sein kann. Also ein Ort, der das beide schafft, ist ein besonderer Ort. Also vielen Dank, dass du auf jeden Fall heute schon mal hier warst. Und euch kann ich nur empfehlen, holt euch Own Your Story. In den Shownotes sind alle Informationen drin.
Ganz herzlichen Dank, Gabriel. Ich habe mich sehr gefreut auf diese Folge, weil ich, wie gesagt, deinen Podcast sehr gut finde und den gerne
Vielen
höre.
Dank.
Und bin auch sehr stolz und happy, dass wir beide jetzt miteinander gesprochen haben.
Hat mich auch sehr gefreut. In diesem Sinne, schöne Grüße nach Italien.
Danke.
Und bis bald hoffentlich.
Ja, ciao, ciao.
Ciao.